Ich habe einen Text heute Morgen, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist, auch wenn ich festgestellt habe, ich habe noch nie darüber gepredigt. Es ist ein bekannter Text aus Matthäus 6 in unserer Lutherbibel im Neuen Testament, Seite Nummer 11. Matthäus 6, Vers 19 bis 34, Jesus zuerst. Es ist Teil der Bergpredigt und Jesus sagt Folgendes: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis selber sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Linien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist als derselbigen eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollt ihr das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der Morgen, den Tag, wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Bevor wir auf unseren Text eingehen, lasst mich zwei Verse aus 1. Johannes 4 lesen. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Dort steht: Daran ist erschienen oder daran sieht man die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin stehe die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir wissen das. Jesus kam zur Versöhnung für unsere Sünden. Und Jesus kam aus echter, aus ehrlicher, aus unfassbarer Liebe zu uns. Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes zu uns elenden Sündern. Denn Sünde ist unser größtes Problem. Unser Stolz, unser Hochmut, unsere Missachtung Gottes bringen uns alle in die Hölle. Nach Jakobus 2,10 bringt uns eine einzige Sünde schon in die Hölle. Auch kannst du mit deiner eigenen Gerechtigkeit und all deinen guten Taten niemals vor Gott bestehen. Denn unsere eigene Gerechtigkeit ist nach Jesaja 64,5 wie ein unflätig oder schmutziges Kleid. Egal was du tust, egal wie sehr du dich anstrengst, ohne Vergebung kommst du in die Hölle und am Ende in den feurigen Pfuhl. Und Gott hat das in seinem Wort immer klar gemacht. Gott hat an dieser Tatsache nie Zweifel gelassen. Von Mose bis zur Offenbarung. Nur die Menschen und die arroganten Christen, die Gottes Wort ignorieren, haben sich ihren eigenen Gott gemacht, den es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Und sie haben die Botschaft den Menschen vorenthalten und verschwiegen. Deshalb gibt es für uns ja nichts Größeres, als wenn jemand begreift, dass er Buße tun muss und Jesus annehmen muss, um Vergebung zu erfahren. So lesen wir auch in 1. Johannes 1, 8 bis 10. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, wenn wir zur Demut bereit sind, Jesus unsere Sünde bekennen, dann vergibt er uns. Und er nimmt alle Sünde auf sich, damit wir Frieden mit Gott haben, dass wir einen Platz im Himmel haben und dass wir Kinder Gottes genannt werden. Dieser erste Schritt der Buße und Umkehr zu Jesus ist das, was uns zu einem Kind Gottes macht. Keine Mitgliedschaft in einer Kirche, keine Taufe, keine eigene Leistung bringen uns in den Himmel. Es ist allein Gottes Gnade. Das Einzige, was dich in den Himmel bringt, ist die Tatsache, dass du einsiehst, dass du Vergebung brauchst und dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz deine Sünde bezahlt hat. Denn nur das Blut Jesu macht dich rein von aller Sünde. Und nur Jesus ist auferstanden und er hat den Tod besiegt. Und weil Jesus auferstanden ist, sagt die Bibel, werden auch wir mit ihm auferstehen. Und wir werden unseren Herrn sehen, wie er ist. Und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Und wenn wir unseren Herrn sehen, dann werden wir vor allem eines, wir werden von seiner Liebe, die er zu uns hat, überwältigt sein. Und wir werden verstehen, was wir gerade gelesen haben. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir freuen uns über jeden, der diesen ersten Schritt zu Jesus macht, der bereit ist, Jesus anzunehmen, Buße zu tun. Das ist ein ganz großer Schritt, weil wir stolz und hochmütig sind. Denn der einzige Weg in den Himmel und der einzige Weg zu Gott geht über Jesus. Sonst kommen wir in die Hölle. Allerdings stelle ich fest, dass wir alle, auch ich selber, ein ganz großes Problem damit haben, wofür wir unser Leben investieren. Wir gehören Jesus, aber wir haben große Mühe, ihm den ersten Platz zu geben. Wir sagen, dass wir Jesus lieb haben, aber unser Leben spricht eine andere Sprache. Wie kann es sein, dass wir gerne Vergebung unserer Schuld annehmen, und sagen, dass wir Jesus lieb haben, aber in unserem ganzen Alltag geht es immer nur um uns, um das, was uns wichtig ist und um unser eigenes Leben. Und wenn wir dann mal etwas spenden oder Zeit für Gott haben oder in den Gottesdienst kommen, dann denken wir, damit muss doch Gott zufrieden sein. Die allermeisten Christen denken so. Wie oft habe ich auch so gedacht? Aber aus der Sicht Jesu ist das vollkommen daneben. Denn Jesus will dich ganz. Jesus will den ersten Platz in deinem und meinem Leben haben. Und damit konfrontiert uns heute Morgen Jesus. Er will, dass wir endlich begreifen, dass wir nicht Jesus, sondern uns den allergrößten Gefallen machen. Uns selber, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus, die Bibel ist voller radikaler Sätze, wenn es um den ersten Platz geht, den Jesus haben will. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 37 bis 39, müsst ihr euch das mal vorstellen, was hier steht. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Das kommt schon wieder. Und dann sagt Jesus, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich frage dich, zeigt dein Leben, dass du es wert warst, von Jesus geliebt und gerettet zu werden? Oder gehörst du auch zu den Christen, die nach ihrer Bekehrung keine Zeit mehr für Jesus haben? Haben wir gehört, was Jesus hier gesagt hat? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Machen wir das? Bist du bereit, alle deine Wünsche und Ziele und Vorstellungen über dein Leben hinten anzustellen und Jesus in allen Dingen den Vorrang zu geben? Denn es lohnt sich mehr als alles andere, wenn wir Jesus den ersten Platz geben. Jesus sagt dir, du wirst das Leben finden, wenn du das tust. Und hier geht es um das wirkliche Leben, um das erfüllte Leben in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Willst du das, die ganze Fülle der Gottheit, spürbar, leibhaftig, erfahrbar in deinem Leben? Die ganze Fülle der Gottheit in deinem Leben gibt es nur dann, wenn du Jesus nachfolgst. Und alle Schwierigkeiten, die Bibel spricht vom Kreuz auf sich nehmen, alle Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, auf dich nimmst. Deshalb redet Jesus davon, ja, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich muss sagen, ich schäme mich für all die faulen Entschuldigungen, die ich und wir alle uns einfallen lassen, warum Jesus nicht den ersten Platz in unserem Leben haben kann. Wir beten so oft um Erweckung, dass Menschen Jesus finden, weil alle Menschen Vergebung brauchen, um aus der Hölle errettet zu werden. Aber in unserem eigenen Leben dreht sich alles um unseren Besitz, um unsere Karriere, um unseren Beruf, um unser Ansehen in der Gesellschaft, um unseren Erfolg, um die Befriedigung unserer Wünsche, unserer Sexualität, um unsere Familie und unsere Kinder. Und wir glauben, dass das okay ist. Aber Jesus sagt, dass das überhaupt nicht okay ist. Denn damit zeigst du Jesus, dass er für dich nicht mehr wert hat, als seine Sünde zu vergeben. Dann lebst du für dich selber. Du willst seine Vergebung und der Rest ist dir egal. Damit ist Jesus nie einverstanden. Er will immer den ersten Platz in deinem Leben haben. Mit weniger wird er sich nie zufrieden geben. Da gibt es keinen Kompromiss mit ihm. Wenn du selber nicht erweckt bist, brauchst du nicht vor Erweckung beten. Wenn du Jesus selber nicht nachfolgst. Und die Nachfolge heißt nichts anderes, als Jesus den ersten Platz zu geben. Und ich muss euch sagen, ich kämpfe damit jeden Tag. Und ich hoffe, du auch. Wenn wir dazu nicht bereit sind, wird Jesus uns erziehen. Er rettet dich nicht und lässt dich dann einfach laufen. Er wird so viele Probleme schicken, bis du endlich lernst, dass du ihm von ganzem Herzen nachfolgen musst. Alles andere ist doch Heuchelei. Ein Leben mit faulen Kompromissen und Gotteslästerung. Und damit haben wir alle ein ganz großes Problem. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 10, 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Habt ihr verstanden, was das heißt? Der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Wie sieht denn deine Liebe zu Jesus aus? Ist dir Jesus wichtiger als deine Familie? Als dein Beruf? Als deine eigenen Ziele? Oder gehörst du auch zu den frommen Heuchlern, die nur dann zu Jesus kommen, wenn sie Probleme haben und seine Hilfe brauchen, aber sonst hast du kein Interesse, sonst machst du, was du willst? Dies war eine lange Vorbemerkung zu dem Text für heute, aber genau darum geht es heute. Mein erster Punkt, deine Schätze zeigen dein Herz. Matthäus 6, 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Jesus sagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden. Und Schätze sind alles Dinge, für die wir unsere Zeit, unser Geld, unser Leben auf dieser Erde investieren. Ein Schatz ist das, was dir wirklich wichtig ist. Schätze umfassen alles, was diese Welt zu bieten hat. Es ist mein Geld, mein Reichtum, meine Häuser, meine Autos, mein Beruf, meine Ausbildung, mein Erfolg, mein Genuss, meine Sexualität, meine Schönheit, mein Ansehen, meine Anerkennung von Menschen, Gesundheit, Fitness, Hobbys. Ich könnte die Aufzählung unendlich fortsetzen. Schätzen sind alles Dinge, die auf dieser Erde dir wichtig sind und für die wir unser Leben hergeben. Alle Menschen sammeln Schätze, auch wir Christen sammeln Schätze. Aber das große Problem ist, dass alle Schätze, sagt die Bibel, die wir sammeln, sie vergehen. Ich war diese Woche auf einer Beerdigung. Da bleibt nichts mehr viel übrig, wenn es ins Grab geht. Schätze werden von Motten und Rost zerfressen, steht hier. Schätze werden gestohlen. Und irgendwann müssen wir alle Schätze, die wir gesammelt haben, hergeben. Und wenn du beerdigt wirst, dann gehst du, wie du kommst, nackt. Und ohne alles, was du hier gesammelt hast. Deshalb sagt die Bibel, es ist dumm, kurzfristig Schätze zu sammeln, die du alle hier lassen musst. Und der König Salomo hat den Prediger geschrieben, den müsst ihr mal lesen, und ich zitiere Prediger 2, Vers 4 bis 11. Salomo war der reichste Mensch, der je gelebt hat. Salomo schreibt, ich tat große Dinge. Ich baute Häuser, pflanzte Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten und pflanzte allerlei fruchtbare Bäume drein. Ich machte mir Teiche, daraus zu wässern den Wald der grünenden Bäume. Ich hatte Knechte und Mägde und Gesinde. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen, denn alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und Wollust der Menschen, das ist sexuelle Befriedigung und Erregung, allerlei Saitenspiel und nahm zu über alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren. Auch blieb Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen. Habt ihr verstanden? Alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen. Und werde meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von aller meiner Arbeit. Und das hielt ich für meinen Teil an aller meiner Arbeit. Er sagt, das habe alles ich gemacht. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und Mühe, die ich gehabt habe, siehe, da war alles eitel. Ein altes Wort für leer, für nichtig, für inhaltslos. Es war alles sinnlos und Jammer und nichts mehr unter der Sonne. Das, was Salomo hier erlebt hat, sollten wir uns sehr gut merken. Die Welt vergeht mit allem, was sie dir anbietet. Und alles, was vergänglich ist, was du wieder hergeben musst, ist ja klar, das ist automatisch sinnlos. Du weißt, ich hab's nur vor einer Weile, gebe ich's wieder her. Es lässt dich innerlich leer zurück, es befriedigt dich nicht. Und es hält nie, was es verspricht. Und deshalb sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Da muss ich noch manches lernen. Und du auch. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Tu das nicht, sagt Jesus. Sondern Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Schätze im Himmel sammeln, das hat uns Jesus vorgemacht. Er hat immer nur gegeben. Er hat immer nur gegeben. Das Gegenteil von Schätze sammeln auf Erden. Schätze im Himmel sammeln heißt, ich gebe meine Zeit, mein Geld, mein Leben, alles, was ich habe für Jesus. Jesus hat den ersten Platz in meinem Leben. Jesus war das beste Vorbild. Er kam auf diese Erde für dich, um sein Leben für dich zu geben. Er kam nicht auf diese Erde, um zu sammeln. Er kam, um für uns und unsere Sünde zu sterben. Er kam, um sein Leben für dich zu geben. Und so sollen wir unser Leben auch für Jesus geben und damit Schätze im Himmel sammeln. Denn nur das, was wir im Himmel sammeln, hat Bestand. Nur das, was in der Ewigkeit wertvoll ist, sollte auch für dich heute wertvoll sein. Deshalb sagt Jesus in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, habt nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, das ist alles eine eigene Befriedigung und das Schöne, was wir ansehen und Hochmut und Stolz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und dann steht, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Haben wir das verstanden? Die Welt vergeht mit allem, was sie dir anbietet. Aller Genuss, alle Befriedigung ist vergänglich. Und ich frage mich selber, warum verstehen wir das nicht? Warum lassen wir uns vom Satan mit Dingen verführen, die uns am Ende innerlich leer lassen? Und dann sagt Jesus in Matthäus 6, 21, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wie oft sagen wir, Jesus ist uns wichtig. Wir danken Jesus für seine Liebe und für seine Vergebung. Aber dann leben wir nur für uns selber. Die ganze Woche hat Jesus keinen Platz in meinem Leben. Die ganze Woche geht es um meine Arbeit, um meine Familie, um meine Gesundheit, um meine Schätze, die ich sammle, um das, was mir wichtig ist. Und manchmal hat man den Eindruck, als würden wir selber gar nicht so richtig merken, was mit uns passiert. Wir leben so, als wäre das normal. Und deshalb sagt Jesus, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Schau doch, was in deinem Herzen ist. Werde ehrlich. Schau dein Leben an. Was sind deine Prioritäten? Werde dir bewusst, dass du dein Leben für völlig falsche Dinge vergeudest. Und ich predige heute Morgen auch für mich, gell? Kehre um und folge Jesus nach. Kehre um und mache Jesus zu deinem Schatz, für den du alles gibst und alles investierst. Und dann redet Jesus interessanterweise plötzlich vom Auge und man hat den Eindruck, das gehört gar nicht zu diesem Text. Aber das Gegenteil ist der Fall. Mein zweiter Punkt, was schaust du ständig an? Vers 22. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Einfältig heißt einfach, ehrlich und unschuldig. Und wenn dein Auge ehrlich und unschuldig ist, dann macht das deinen ganzen Leib hell. Und es gibt eine direkte Verbindung zwischen deinem Auge und deinem Herzen. Hiob sagt in Hiob 31,1, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Das heißt, Hiob lässt es nicht zu, dass seine Augen einer schönen Frau nachschauen und dass sich dann unreine Gedanken in seinem Herzen breit machen. Prediger 1, Vers 8 steht, das Auge sieht sich nimmer satt. Das heißt, übersetzt, wir alle sind furchtbare Gaffer und wir schauen immer die falschen Dinge an, die uns nicht gut tun. Wir sehen Dinge an, die machen uns neidisch und zornig und ehebrecherisch und unzufrieden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Welt mit einem geistlichen Auge anschauen. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur das zu sehen, was wir mit unseren irdischen Augen wahrnehmen können. 2. Korinther 4, 3 bis 4, ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden, verdickt, bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Der Gott dieser Welt, das ist der Satan. Er hat die Ungläubigen verblendet, weil diese Leute, sie glauben nur, was sie sehen. Und sie sehen nicht das helle Licht des Evangeliums und sie verstehen nicht, dass wir nur bei Jesus Vergebung und ewiges Leben bekommen. Sie sehen nicht, wie sinnlos es ist, für diese irdische, vergängliche Welt zu leben. Aber wir sehen doch mehr als die Menschen, die nicht zu Jesus gehören. Deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 4, 17 bis 18, also ein paar Verse später, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und dann sagt er, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Unser Leiden, unsere Trübsal, unsere Not, sie werden ein Ende haben, steht hier. Das, was wir hier erleben, ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Es kommt eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, steht hier. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Und dann geht es in unserem Vers um das Sehen. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das können nur die Menschen sehen, die zu Jesus gehören. Wir wissen, unsere Heimat ist nicht hier. Hier sind wir nicht zu Hause. Wir wissen, wohin es geht und wir wissen, dass diese Welt vergänglich ist, uns niemals befriedigen wird und kann. Und wenn wir Christen das nicht begreifen, und da haben wir alle unsere Mühe damit, dann würden wir immer gegen die Wand laufen. Immer gegen die Wand laufen. Deshalb sammeln wir Schätze im Himmel und nicht auf dieser Erde. Deshalb lassen wir uns nicht blenden von dem, was wir sehen. Wer sich blenden lässt, der ist in der Gefahr, sein ganzes Leben zu verschwinden. Für Dinge herzugeben, die am Ende vollkommen wertlos sind. Matthäus 6, 23, wenn aber dein Auge ein Schalk ist, so wird dein ganzer Leib finster sein, wenn aber das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis selber sein? Ein Schalk ist jemand, der böse, durchtrieben, untreu, unehrlich ist. Und wenn dein Auge sich von den Schätzen dieser Welt blenden lässt, dann kommt Finsternis und der Satan in dein Leben. Wer auf dieser Erde Schätze sammelt, der begibt sich automatisch in den Herrschaftsbereich des Gottes dieser Welt, der Sünde, des Satans. Das gilt auch für uns Christen, die sich Schätze auf Erde sammeln, anstatt im Himmel. Und das Gegenteil gilt auch. Wer sich Schätze im Himmel sammelt und immer nur gibt und immer nur für Jesus lebt, in dessen Leben wird es hell. Da hat der Satan keinen Platz mehr. Da wird immer mehr die Art Jesus sichtbar. Da kommt Licht und Freude in unser Leben. Deshalb sagt Paulus in Epheser 5, 9, wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer Schätze auf Erden sammelt, lebt nicht als ein Kind des Lichts. Das geht nicht. Mein dritter Punkt, dein Leben zeigt, wenn du wirklich dienst. Vers 24. Jesus macht es nochmal deutlich, er wiederholt es immer wieder hier in diesem Text. Niemand kann zwei Herren dienen, niemand. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Wort Mammon steht für Reichtum, Besitz, Vermögen, aber hinter dem Wort Mammon steckt der Gott dieser Welt, der Satan. Der Mammon, das sind unsere Götzen. Das sind die Dinge, für die wir unser Leben hergeben. Mammon, das ist Geld, Erfolg, Ansehen, Gesundheit, Sexualität, alles, was uns in dieser Welt wichtig ist. Und der Satan tut alles, um dir seinen Mammon anzubieten. Er verspricht dir Sicherheit und Wohlstand und Anerkennung, wenn du ihm dienst, dich für ihn hergibst. So wie in der Versuchungsgeschichte Jesu. Der Mammon, den uns Satan anbietet, sieht anziehend aus für uns. Für den Mammon investieren wir alles. Es ist oft verlockender als Jesus. Vor allem, wenn wir Jesus noch nicht richtig kennen. Wie oft entschuldigen wir uns und wir sagen, ja, du musst verstehen, ich habe keine Zeit für Gott. Jetzt kommt meine Familie dran, mein Beruf, mein Geld, mein Erfolg, meine eigenen Ziele. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Entscheide dich. Niemand kann zwei Herren dienen. Auch du nicht. Und natürlich glaubst du, dass das für dich nicht gilt. Du glaubst, dass Jesus und deine eigenen Ziele sich ohne Probleme vertragen. Und so lebst du ein bisschen Zeit für Jesus und sehr viel Zeit für dich und dein Geld und dein Erfolg und deine Karriere und deine Familie und deine Hobbys. Und was sagt Jesus hier? Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier steht ganz klar, ihr könnt nicht Gott dienen und irgendetwas daneben haben, was genauso wichtig ist. Es geht nicht. Es wird sich niemals vertragen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du es ausprobieren. Du wirst auf die Nase fallen. Wenn du Jesus nicht den ersten Platz hat in deinem Leben, wirst du dein Leben für Dinge hergeben, die vollkommen wertlos sind. Und du wirst unheimlich enttäuscht sein, wenn du älter wirst. Aber die Frage ist natürlich, wenn Jesus den ersten Platz hat, was machen wir dann mit den Problemen und Sorgen unseres Alltags? Was machen wir, wenn wir beruflich und finanziell und familiär unter Druck kommen? Und genau darauf gibt uns Jesus jetzt in den nächsten Versen eine klare Antwort. Sorglos im Alltag Gott vertrauen. Vers 25, darum sage ich euch, sagt Jesus, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr, denn die Speise, und der Leib mehr, denn die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr, denn sie? Jesus sagt, macht dir keine Sorge um euer Leben. Jesus wird sich darum kümmern. Wenn du dich an ihm ausrichtest und ihm den ersten Platz gibst. Aber der Teufel streut immer Zweifel, dass du in Situationen kommst, wo du plötzlich Angst bekommst. Du machst dir Sorgen um deinen Beruf, um dein Geld, um deine Familie, um deine Karriere. Und dann bietet der Satan dir die Hand an. Er macht dir ein Angebot, bei dem du ihm aber den ersten Platz geben musst. Du musst nur Jesus an die zweite Stelle setzen, dann wird alles gut. Du musst dich nur entscheiden, Jesus das zu geben, was übrig bleibt. Und dann müssen wir uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Wir alle kennen solche Situationen. Deshalb fordert Jesus uns auf, sorget nicht für euer Leben. Denn ich sorge für euch. Ich kümmere mich um euch. Und dann fragt Jesus, wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Wenn du 1,80 Meter groß bist, dann kannst du das nicht verlängern. Es lohnt sich nicht, wenn wir uns um unmögliche Dinge Gedanken machen. Denn nur für unseren Herrn ist es möglich, Unmögliches möglich zu machen. Deshalb muss er den ersten Platz haben. Und unser Herr wird Unmögliches möglich machen. Und unserem Herrn entgeht nichts, was unser Leben und unsere persönliche Situation angeht. Deshalb kannst du nichts anderes machen, als dich voll und ganz auf Jesus zu verlassen. Wisst ihr, die wirklichen Probleme unseres Lebens können wir alle nicht lösen. Wir selber garantiert nicht, nur Jesus kann sie lösen. Wir verlassen uns auf Jesus. Er ist das Einzige, was du als Christ tun kannst, wirklich. Dann fragt Jesus in Vers 28, warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist als derselbigen eins, so denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Wir sind doch Gottes Kinder. Und als Gottes Kinder dürfen wir erwarten, dass Gott uns besser kleidet als die Lilien auf dem Felde. Wisst ihr, wie schön die Lilien sind? Und sie tun nichts dafür. Warum beginnen wir nicht endlich Gott zu vertrauen, der die Lilien so wunderbar versorgt und so wunderschön gemacht hat? Warum sind wir so kleingläubig? Warum trauen wir Gott nichts in unserem Leben zu? Das ist meine Frage an mich und an dich. Warum hat er nicht den ersten Platz in unserem Leben? Wisst ihr, das macht den großen Unterschied. Warum glauben wir der Stimme Satans mehr als der Stimme Jesu? Glauben wir tatsächlich, dass Jesus sich nicht um uns kümmern kann? Es fragt Jesus hier. Glaubst du das wirklich? Was für eine Schande für uns Gotteskinder. Und wir wissen ja, das ist natürlich einfach gesagt, wenn es uns gut geht. Aber wenn du an deine Grenzen kommst und in großer Not bist, dann zeigt sich dein Gottvertrauen. Und dann fordert dich Jesus auf, ihm allein zu vertrauen. Denn der allmächtige Gott ist stark genug, dich zu versorgen. Dazu brauchst du keinen Menschen, keinen Chef und erst recht keinen faulen Kompromiss mit dem Satan. Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Das ist keine Aufforderung zur Faulheit. Aber es ist eine Aufforderung, dass wir Jesus immer den ersten Platz geben. Und dass wir damit rechnen, dass Jesus uns versorgt. Warum? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Und wisst ihr, wir haben einen Vater. Wir haben einen himmlischen Vater. Nicht irgendjemand. Und der himmlische, allmächtige Vater, er weiß, was du brauchst. Er kann dich besser versorgen als alle Menschen dieser Welt zusammen. Deshalb fange endlich an, ihm zu vertrauen. Fange endlich an. Ich habe manchmal den Eindruck, ich fange auch erst an. Fang mit mir an. Es lohnt sich. Du wirst Wunder erleben. Gott lässt sich nicht schenken. So oft habe ich erlebt in den letzten Jahren, wie Jesus Wunder getan hat, wie er mir geholfen hat, als es keine Lösung mehr gab. Warum sind wir so kleingläubig? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Er kennt dich doch. Und er lässt seine Kinder nie im Stich. Das hat er versprochen. Nach solchem allen trachten die Heiden, die können nichts anderes machen, die haben keinen Gott. Die müssen sich versichern. Denen hilft keiner. Aber wir vertrauen unserem Herrn, der uns die Lilien auf dem Feld gegeben hat. als Bild, wie wunderschön er sie kleidet und wie wunderbar er uns versorgt. Und mein fünfter und letzter Punkt, die letzten zwei Verse. Gottes Reich hat höchste Priorität. Matthäus 6,33. Trachtet am Ersten. Habt ihr gehört? Am Ersten. Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wie ist das bei dir? Trachtest du am Ersten nach dem Reich Gottes? Hat Jesus den ersten Platz in deinem Leben? Hat das geistliche Reich Gottes, das durch den Geist Gottes in uns lebt, in allen Dingen den Vorrang? Wenn das so ist, warum redest du nicht mit Menschen über Jesus? Warum hat Jesus so wenig Platz in deinem Leben? Unser ganz großes Problem ist, dass wir zuerst gerne alle Sicherheiten dieser Welt haben wollen und wenn dann noch Zeit bleibt, dann folgen wir Jesus nach. Aber das wird Jesus nicht durchgehen lassen. Das lässt er nicht zu. Jesus will, dass du zuerst ihm vertraust und dann erfährst du seine Hilfe. Wir nennen das Glauben. Im Glauben und im Vertrauen auf Gott geben wir Jesus den ersten Platz. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, fragt die Bibel. Er hat es uns versprochen, dass er uns versorgt. Er hat uns versprochen, dass er uns einen Frieden ins Herz gibt, der höher ist als alle Vernunft. Aber dazu musst du im Glauben den ersten Schritt tun. Dazu musst du zuallererst nach Gottes Reich trachten, nach seinem Wort, seiner Gemeinde, seiner Botschaft, seinem Auftrag den ersten Platz geben. So wird euch solches alles zufallen. Alles, worum du dir Sorgen machst, wird Gott dir schenken. Alles, wofür andere hart arbeiten, wird dir Gott geben. Nicht, dass wir faul sind. Wir arbeiten hart und wir arbeiten gut. Wir geben Jesus den ersten Platz. Und wir wissen, wenn es um eine Entscheidung geht, Jesus oder das, was ich will, dass es sich immer lohnt, Jesus den ersten Platz zu geben. Das gilt für alle Lebensbereiche, für deine Zeit, für dein Geld, für alles, was dir wichtig ist. Das, worüber andere sich große Sorgen machen, das bekommen wir im Schlaf, steht hier. Einfach geschenkt, aber nie im Voraus. Erst musst du Jesus den ersten Platz geben. Und ich wünsche uns, ich wünsche mir, dass wir das tun, was Jesus hier fordert. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Was für ein Reichtum, am Ersten nach Gottes Reich zu trachten. Da gibt es nichts anderes, was da vorkommt. Nichts in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Zeit, mit deinem Geld. Nichts kommt vorher. Und wenn du jetzt denkst, das kann ich nicht machen, da habe ich Angst davor, dann lass dir sagen, was am Ende von diesem Kapitel steht. Jesus fordert uns nochmal aus, er hat es davor schon gemacht. Er sagt, darum sorget nicht für den anderen Morgen. Denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Wir leben in einer Welt mit vielen Sorgen, mit vielen Nöten, mit vielen Problemen. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag ist Kampf und Anfechtung. Und manchmal ist es ein Tag, das ist furchtbar. Aber wir wissen, dass wir auf dieser Erde nicht zu Hause sind. Wir wissen, dass das Beste erst noch kommt. Und die Mühe lohnt sich. Jesus steht zu seinen Kindern. Und wenn es Kampf kostet, Jesus wird den ersten Platz in unserem Leben bekommen. Wir wollen das. Bis dahin lassen wir uns von unseren Sorgen nicht lähmen. Vertrauen wir unserem Herrn, dass er uns versorgt. Er hat es versprochen. Hier in unserem Text schon wieder. Die Sorgen sollen uns lähmen, das will der Satan. Wir hören auf Jesus. Wir vertrauen unserem Gott. Wir machen ihn und sein Reich zur höchsten Priorität in unserem Leben. Ich muss euch sagen, ich wünsche mir das so für mich und mein Leben und auch für dein Leben. Das ist so ein Reichtum. Wenn Gott dich gebraucht, ist doch nichts auf dieser Welt zu ersetzen. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, darum werden wir nicht müde, sondern ob unser äußerer Mensch verwäst, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und was unsichtbar ist, das ist ewig. Und für diese unsichtbare Welt, für diesen Herrn Jesus, der uns von unserer Schuld und Sünde befreit hat, der für uns gestorben ist, sein Blut vergossen hat, für diesen Jesus wollen wir leben. Ihm wollen wir den ersten Platz geben. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Amen. Herr Jesus Christus, das ist eine große Herausforderung für uns. Egal wie fromm wir aussehen, egal was wir alle schon getan haben in deinem Reich, Herr, wir alle kämpfen damit. O gib, dass wir endlich begreifen, dass es nichts Besseres in diesem Leben gibt, als dir den ersten Platz zu geben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vergib uns unseren Kleinglauben und gib, dass wir alles für dich geben. Gib, dass du und deine Gemeinde für uns Vorrang haben. Deine Braut, Herr, auch wenn sie noch so klein und zerbrechlich ist. Wir wollen dir dienen. Wir lieben dich, Herr Jesus, und danken dir für deine Vergebung und für deine Treue und Liebe und Barmherzigkeit, dass du uns elende Sünder annimmst. In Jesu Namen. Amen.